Guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Der Herr hat uns nicht nur herausgerettet, er hat uns auch wo hinein gerettet. Und davon werden wir heute ein bisschen hören und reden. Es gibt viele Stellenangebote von Unternehmen, die dringend Mitarbeiter suchen, die lauten etwa so: Einstieg oder Umstieg, wir bringen dich auch beruflich weiter. DB Regio Bus Region Bayern umfasst 8 Gesellschaften mit knapp 2000 Mitarbeitern und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von 280 Millionen Euro mit Busverkehrsleistungen von Unternehmen über den Bayerischen Wald bis zum Voralpenland. Egal, welchen Hintergrund du hast, hier kannst du einsteigen, umsteigen, aufsteigen. Hier ist dein Beitrag wichtig, hier bist du wichtig. Mit anderen Worten, willkommen, du passt zu uns. Das führt auf dem Arbeitsmarkt oftmals dazu, dass sich auf spezielle Berufe manchmal Leute bewerben, also Berufe, wo man spezifische Dinge mitbringen muss, dass sich Leute haufenweise bewerben nach dem Prinzip Hoffnung, ja, obwohl sie oft weder Ahnung noch Vermögen haben, diese Aufgabe jemals auszufüllen. Wer Unternehmer ist oder in entscheidenden Tischen sitzt, sage ich jetzt mal, der weiß davon, ein Lied zu singen. Da bewerben sich manchmal Leute, da fragst du dich, wie stellen die sich das vor, das jemals zu schaffen? Die Antwort ist, die wollen einfach nur einen Job. Der Rest wird sich schon irgendwie ergeben. Und die Ursache dafür ist, erstens, eben wird in diesen Stellenanzeigen oft diese Hoffnung geweckt, dass man jeden dahin formen und hinbringen kann. Das hat Methode. Man spricht erstmal alle an, ja, und siebt dann aus oder wechselt wieder aus, ohne Rücksicht auf den persönlichen Lebenslauf des Einzelnen. Für die meisten Arbeitgeber sind ja die Arbeitnehmer doch leider nur Mittel zum Zweck. Und zweitens ist es so, dass manche Bewerber sich wirklich nicht reflektieren. Sie sind nicht ehrlich mit sich selbst. Wenn sie beurteilen, wer oder was sie sind oder was sie können. Ihr versteht die Problematik, gell? Die Frage ist nur, was hat es mit unserer heutigen Predigt zu tun? Es geht um den Begriff Beruf und Berufung. Und das kommt eigentlich im Deutschen aus dieser Tatsache, dass Jesus übrigens bis heute noch Menschen in seine Nachfolge beruft. Und diese Berufung, von der wir da heute reden werden und vor allem davon reden werden, wie der Christus Menschen informiert und beruft, das läuft bei ihm nämlich von Anfang an völlig anders. Dazu gehen wir in den heutigen Text im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 25 bis 35. Oh, danke. Es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz nun ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Bevor wir den Abschnitt gemeinsam Vers für Vers betrachten, sollten wir uns die Situation, in der sich das abspielt, nochmal genauer anschauen. Ein bisschen wollen wir die Begebenheit eben auch im Lichte dessen betrachten, was wir schon gehört haben in den letzten Wochen und Monaten. Und ich will daraus eigentlich nur das Gleichnis vom Feigenbaum nochmal hervorheben, an dem Jesus klargemacht hat, dass seine Zeit, um für Israel zu wirken und um dieses Volk zu werben, dem entgegenging. Das, glaube ich, war Kapitel 13, Vers 7. Er, oder 12, weiß ich jetzt gar nicht genau, auf alle Fälle Vers 7. Er sprach aber zu dem Weingärtner, siehe, 3 Jahre komme ich, suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. Hau ihn ab, wozu macht er das Land unbrauchbar. Also Jesus redete hier von der letzten Chance für Israel in diesem Zeitalter. Israel ist gerade dabei, seine, wie sagt man beim, das ist ja gerade wieder Formel 1, ja, seine Pole Position, was den Zugang zum Reich Gottes betrifft, zu verlieren. Zurückblickend auf Abraham, der Erste war, den Gott herausgerufen hatte, um eine große Nachkommenschaft für Gottes Reich im verheißenen Land zu bilden, hatte Gott nun lange Geduld gehabt. Aber jetzt in Kürze würden sie zurückgesetzt werden. Trotzdem wendet sich Jesus hier jetzt nochmal nach hinten mit einer Einladung an die Volksmengen, die ihm hinterherliefen. Das ist die Situation. Und dabei waren viele Menschen, die sich ihn erwählt hatten. Menschen aus Israel, die sich von ihm Heilung, Unterhaltung, Wunder oder einfach nur Brotversorgung wünschten. Und in unserem Text, den wir jetzt gelesen haben, wird klar, warum viele diesen Jesus eben als Messias und als Sohn Gottes nicht angenommen hatten oder noch nicht. Und warum er ihnen ein Anstoß war und sie eben nicht zu ihm kamen, sondern lieber mit einem gewissen Abstand folgten. Seine Einladung war, wie wir gesehen haben, eine Einladung, ihm nachzufolgen, zu ihm zu kommen und mit ihm zu verzichten, mit ihm zu leiden und mit ihm zu schuften. Und obwohl das viele unattraktiv fanden, passte er seine Botschaft niemals, niemals der Mehrheit an, sondern sagte ihnen gerade heraus, dass ein Leben der Nachfolge teuer ist. Und das ist unser heutiger Text. Und der erste Punkt ist, wer zu Jesus kommt, ja, der muss was tun. 14,25, es gingen aber große Volksmengen mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt. Die erste Frage, die sich doch stellt, ist, wieso sollte eigentlich jemand zu ihm kommen? Konnte man ihn denn nicht aus der Ferne gut finden? Nun, damals gab es noch nicht so die Kommunikationsmöglichkeiten und Wege wie heute. Und so lag es einfach auf der Hand, dass man zu ihm kommen und bei ihm bleiben musste, um ein Schüler von ihm zu sein und zu werden. Aber es gibt heute ja auch viele Christen, in Anführungszeichen vielleicht, die ihre Jüngerschaft über Bibel-TV, Online-Gottesdienst oder YouTube-Predigten verwirklichen. Wie ist das da zu sehen? Nun, lass es mich so sagen, wer ins Reich Gottes gehören will, muss zwingend zu ihm kommen, denn er ist der kommende König dieses kommenden Reiches. Und nicht nur wegen der heutigen Medienmöglichkeiten stellt sich diese Frage, was bedeutet es eigentlich auch heute, zu mir zu kommen? Was bedeutet es? Und das führt uns in den Punkt A in der Gliederung. Wir müssen zwingend Jünger sein und Jünger werden. Es steht zwar in Vers 27b, also weiter unten, aber wegen dem logischen Aufbau habe ich das nach vorne gezogen in meiner Predigtgliederung. Wenn du etwas Größeres entscheidest, Anschaffung, Urlaub, Berufswechsel, Wohnortwechsel, wie oft denkst du über den Preis nach? Nun, wenn du clever bist, wirst du das unbedingt öfter mal tun. Öfter mal durchrechnen, oder? Die Frage ist nur, wie kann man Jüngerschaft, wie kann man Nachfolge durchrechnen? Was heißt Jüngerschaft eigentlich? Was bedeutet es? Lasst uns darüber nachdenken. Der Begriff Jünger war damals wohl bekannt. Es meinte einfach, Schüler zu sein. Aber wenn wir das Wort Schüler hören, wenn wir das Wort Schüler hören, ja, dann denken wir sofort an ein geheiztes Klassenzimmer, an Schreibtische und Lehrerpult, an Tafel, an Hausaufgaben und an Frontalunterricht. Aber seinerzeit war man als Jünger Schüler eines jüdischen Rabbi. Die Schüler oder die Jünger lebten für die Zeit ihrer Ausbildung im Haushalt ihres Lehrers und bildeten mit ihm eine Lern- und Lebensgemeinschaft. Und sie mussten ihren Lehrer dafür sogar entlohnen. Das war die übliche Vorgehensweise bei religiösen Führern. Und wenn dann ein solcher Rabbi das Haus verließ, ja, zum Beispiel um öffentlich einen Auftritt zu haben und öffentlich zu lehren, dann folgten ihm die Jünger mit einem gebührlichen Abstand. Und daher kommt es auch, dass auch die Pharisäer oder Johannes der Täufer, dass wir das lesen in der Schrift, eigene Jünger hatten. Markus 2,18 könnt ihr das nachlesen. Als Jesus in den 3,5 Jahren durch Israel und Samaria zog, zusammen mit seinen Jüngern, dann war das für Außenstehende ein ganz ähnliches Bild. Allerdings hatte Jesus kein Heim. Er hatte keinen Haushalt und er nannte nicht mal ein Kopfkissen sein eigen. Auch war er niemand, der Ehre suchte, dadurch, dass man ihm äußerlich sichtbare Ehre zuteil werden ließ, wie zum Beispiel durch diesen respektvollen Abstand. Jesus, er war nahbar. Er ging auf Tuchfühlung mit den Menschen. Man konnte ihm dumme Fragen stellen, man konnte ihn berühren. Und seine Jünger waren aber herausgefordert, seine Heimatlosigkeit und Ungeborgenheit zu teilen. Matthäus 8, 19 und 20. Aber das wirklich Besondere an diesem Rabbi, an diesem Herrn Jesus war, er lebte ihnen alles vor, was er sie lehrte. Als er mal gefragt wurde, wer er sei, sagte er, Johannes 8, Vers 25, Teil B, durchaus das, was ich zu euch rede. Auf diese Art und Weise zu lernen, ist etwas, was es in unserer Kultur nur noch sehr bedingt gibt. Vielleicht in wenigen Familien oder in bestimmten wenigen Lehrberufsausbildungen. Aber die Jünger damals, sie lebten mit ihm anspruchsvoll, ganz vertrauend auf die Fürsorge Gottes. Und als Jesus durch Israel und Samaria zog, gab es eben zum einen diese, seine Jünger, die das Leben mit ihm teilten, die zu ihm gekommen waren, und viele, die, ich sage mal, eine Zeit lang lose hinterherliefen, um zu sehen, ob von dem Guten, von den Wundern, von den Heilungen etwas für sie abfiel, wie ein Brotkrumen vom Tisch. Da stellt sich natürlich die Frage, die wir uns heute auch noch stellen dürfen, liebe Geschwister. Bin ich im Dunstkreis Jesu nur ein Mitläufer oder bin ich ein mit dem Rabbi lebender Schüler, ein Jünger, bin ich zu ihm gekommen und bin ich bei ihm geblieben?
Simon Petrus ist mir da eingefallen. Der war einer mit Herzensentschluss, Jünger, ein Schüler. Wir erinnern uns, dass er sagte, Herr, zu wem sollen wir, Klammer auf, sonst schon, Klammer zu, gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ja? Und das macht deutlich, dass Christen nicht einer Idee oder einer Sache folgen, einer Ideologie, sondern einer Person. Es ist die herrlichste Person, die es gibt. Es ist der, der selbst das ewige Leben ist und der das ewige Leben auch anderen gibt. Und eines liegt auf der Hand. Ein Jünger kann nur dann seinem Meister folgen, wenn er nahe ist bei ihm und von ihm lernt. Ich singe manchmal ein Lied, das heißt näher, noch näher, fest an dein Herz. Und das erinnert uns an Johannes, den Jünger, der an seiner Brust lag. Es war der Jünger, der ihm am nächsten war. Dem Herrn zu folgen, bedeutet, den Ruf zur Jüngerschaft anzunehmen. Und ein Jünger des Herrn ist jemand, der von dem Herrn Jesus lernt und das Gelernte in seinem Leben anwendet. Jetzt ist es aber so, dass wir den Herrn halt nicht mehr auf der Erde haben. Wir fragen uns, wie können wir das heute hier und jetzt umsetzen? Wir haben da ja einen entscheidenden Nachteil gegenüber den Jüngern damals, oder? Nun, du kannst nicht nahe bei ihm sein, außer wenn du darin bist, worin er sich heute auch noch manifestiert. Und es ist sein Wort. Dieses Wort ist lebendig, sagt die Schrift. Und er sagt, dass er selbst das Wort ist. Ein Tag ohne Bibel ist ein Tag ohne Jesus. Ohne Bibel, damit meine ich nicht das Cover, die Lederhülle, die Seiten oder die gedruckten Buchstaben. Nein, ich meine damit das lebendige Wort. Wenn du es in Kopf und Herz verwahrst, bist du nahe bei ihm. Dann bist du Jünger und Nachfolger. Wenn du aber dein Leben lebst und deine Entscheidungen triffst, ohne auf dieses lebendige Wort zurückzugreifen, dann ist es ein Tag ohne deinen Rabbi, weit weg von ihm. Versteht ihr? Dieser Jesus hat seine Heimat in diesem Wort. Und auch da kannst du wohnen. Und die Frage ist, bist auch du in dieser Nachfolge Jesu unterwegs? Bist du ein Jünger, der bei ihm ist? Zum Beispiel sagt die Schrift, du sollst das Böse mit dem Guten überwinden. Und dann kommt jemand und beleidigt dich. Oder jemand lügt dich an. Oder du wirst einfach nur ausgebremst. Oder bestohlen. Oder, was uns halt so jeden Tag passiert. Und dann, was machst du? Wie viel Schüler Jesu bist du dann? Welches biblische Prinzip wird dein Handeln bestimmen? Wie hart kämpfst du darum, ein guter Schüler zu sein? Ein Schüler dessen, der sein Leben gab für seine Feinde. Hast du das gelernt? Versteht ihr? Nur wenn wir auf diese Art und Weise unseren Alltag leben, nur dann kann auch noch heute die Gesinnung Jesu bei uns sichtbar werden, wie es in Philipper 2, Vers 5 befohlen ist. Und nur dann können wir sagen, wir folgen seine Fußspuren, wie es in 1. Petrus 2, 21 steht. Und das ist auch, was Johannes meint, wenn er sagt, Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, ja, wenn ihr hier zu Hause seid, nur dann seid ihr wahrhaft meine Jünger. Wir werden ihm dann täglich immer ähnlicher. Beobachtest du das bei dir? Beobachten andere das bei dir? Mit welchem der anderen Jünger besprichst du solche Fragen? Wir sollen Frucht bringen,
Johannes 15, Vers 8. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Und dann?
Und ihr werdet meine Jünger sein.
Frucht und Jüngerschaft gehört zusammen. Wisst ihr, genau deshalb wurden die Jünger später Christen genannt. Man sah ihnen an, dass sie eben von diesem Christus geprägt waren. Es waren diejenigen, die mit Jesus gewesen waren. Apostelgeschichte 4,13 steht das. Es war sozusagen ihr Markenzeichen, an dem man sie erkennen konnte. An dieser Stelle müssen wir noch über ein anderes Thema reden. Ich nenne es mal zur Jüngerschaft berufen, kontra zur Jüngerschaft entschieden. Was stimmt eigentlich? Nun, beides. Erst einmal beruft uns Jesus in seine Nachfolge. Wir lesen mehrfach, dass Jesus Menschen aufgefordert hat, ihm zu folgen. Matthäus 8, 22, 9, 9, Johannes 1, 43, Johannes 21, 19. Wir reden hier von seiner Souveränität. Das bedeutet, er handelt unumschränkt. Unumschränkt. Seine Entscheidungen und seine Wahl ist von nichts abhängig. Der Heiland selbst ergriff die Initiative und berief seine Jünger. Markus 1, 16 bis 20. Und zwar ausdrücklich, wen er will. Wörtlich, Markus 3, 13, Johannes 15, 16. Und wenn du nun sagst, dass du von dir aus dem Herrn Jesus nachfolgen wolltest, weil du so beeindruckt bist oder warst von der Person des Herrn Jesus, dann ist auch dieser Wunsch letztlich durch den Herrn bewirkt und ausgelöst worden. Die andere Seite ist die Seite unserer Verantwortung. Der Herr Jesus zwingt uns nicht, seine Jünger zu sein. Wir müssen uns selbst entscheiden, seine Jünger zu werden, von ihm zu lernen und ihm zu folgen. Wir müssen dem Ruf zu kommen tatsächlich folgen. Er hat selbst einmal zu seinen Jüngern gesagt, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf, folge mir nach. Markus 8, 34. Der Herr lehrt keine Unwilligen. Wir müssen das deshalb wollen. Aber bevor wir das entscheiden, müssen wir wissen, Jüngerschaft ist nicht etwas, das wir zum Nulltarif bekommen. Die Entscheidung, ein Jünger des Herrn zu sein, will wohl überdacht sein. Die Kosten müssen überschlagen werden und deshalb gehen wir im Einzelnen auf die Anforderungen Jesu für einen Jünger ein. Wir kommen zu Punkt B, alle menschlichen Bindungen nach hinten stellen. Vers 26b, und hasst nicht seine Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern. Der kann nicht mein Jünger sein. Die Entscheidung zur Jüngerschaft hat Priorität vor allen anderen Dingen. Wir müssen dauerhaft bereit werden, für unseren Herrn andere Beziehungen loszulassen oder aufzugeben. Das können auch gesellschaftliche Positionen oder einfach uns wichtige Menschen sein. Das heißt aber nicht, dass jeder, der ein Jünger des Herrn ist, nicht Vater oder Mutter lieb hat oder dass er nicht heiraten darf. Was der Herr Jesus damit meint, ist, dass diese Dinge auf den ersten Platz in deinem Leben gehören. Und dass sie den Aufträgen des Herrn nicht im Weg stehen dürfen. Die Nummer eins muss unser Herr und Heiland sein. Matthäus 10, 37. Dann steht es gut mit uns und dann können wir seine Jünger sein. Sehen wir nochmal in die damalige Zeit, im Gegensatz zu denen, die nur eine Zeit mitliefen, war es bei den Nachfolgern Jesu ja, ganz anders. Denken wir nur an Petrus als Beispiel. Jesu Rufen löste ihn nicht nur aus allen weltlichen Sicherheiten und aus tiefen menschlichen Bindungen. Petrus verlässt sein Geschäft und seine Familie. Und es wäre wohl schon echt spannende Geschichte zu lesen oder zu hören oder zu wissen, ja, wie es der Familie, dem Geschäft, seinem Umfeld ergangen ist,
als er zu einem Menschenfischer berufen worden ist. Und eines Morgens war er nicht mehr da.
Wie wird wohl die Familie, seine Geschäftspartner, sein Umfeld, wie werden die reagiert haben?
Nun, die haben ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt.
Und wie war es, als er später wieder in ihr Leben eintrat? Wie war das? Tat er das überhaupt? Nun, viel ist es nicht, was wir da wissen aus der Schrift. Ihr könnt ihn ja dann im Himmel fragen, wenn ihr dabei seid. Aber wir wissen aus außerbiblischen Berichten, er starb als ein Märtyrer für das Evangelium. Und er hat gehasst. Er hat das getan, was da stand. Und hier steht das Wort hassen, was wir gerade gelesen haben in dem Vers. Und das kriegen wir manchmal nicht so ganz zusammen. Denn an anderer Stelle steht da zum Beispiel in 1. Johannes 2, Vers 11, wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis. Na, wie widerspricht sich das nicht? Nun, das Wort für hassen, griechisch miseo, es bedeutet unter anderem zurücksetzen oder den zweiten Platz geben. Denn Herrn Jesus nachzufolgen fordert eben nicht alle Beziehungen zu kappen, aber es kann bedeuten, aufgrund des Prioritätenwechsels, seine liebsten Freunde oder Verwandten zu verlieren. Und das war schon zu Jesu Zeiten so. In Johannes 9, 22 steht es mal über einen Fall, da ist jemand zu Jesus, hat sich jemand zu Jesus bekannt, da steht, dieses sagten seine Eltern, weil sie die Juden fürchteten, denn die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn man jemand ihn als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden würde. Also das war in der Synagoge einfach schon beschlossene Sache. Jeder, der Christus bekennt, der muss hier raus. Christus nachzufolgen bedeutet manchmal Trennung. Von denen sogar, die man am meisten liebt. Bist du dazu bereit? Bin ich dazu bereit? Sind wir bereit, um als sein Schüler, um seiner Lehre willen gehasst zu werden? Das ist, was auf einen Jünger zukommen kann, wenn er Nachfolger wird. Als nächstes heißt es dazu, aber auch sein eigenes Leben. Punkt C. Sein eigenes Leben geringer achten. Das eigene Leben hassen. Es geht hier nicht darum, die Sünde in meinem Leben zu hassen, wie manche denken, sondern meinen Interessen und meine Ziele und Wünsche, die eben nicht seinem kommenden Reich dienen, an die zweite Stelle zu setzen. Es geht nicht um meine Ehre, sondern um seine, nicht um mein Recht mehr, sondern um sein Recht. Alles, was wir tun, muss also immer mehr in seinem Sinn, und den finden wir in der Schrift, gelebt werden. Deshalb müssen wir die Schrift lieben, damit wir auch wissen, was er will. Wir folgen nicht irgendwelchen inneren Impulsen, sondern wir müssen aus der Schrift raus verstehen, was wir tun und lassen sollen in unseren Alltagsbegebenheiten. Deine Liebe zu Jesus ist immer nur so tief wie deine Liebe zu seinem Wort. Ja, und dieser Maßstab ist ziemlich hoch. Und man sagt auch absolut. Jetzt könnte man fragen, kannst du das? Wer kann das? Wer kann das? Wer kann überhaupt Jünger sein? Nun, Jesus spricht hier ja keineswegs Leute an, die das alles schon super können, sondern Menschen, die das können wollen, die es lernen wollen. Wer also mit der Schrift durch diese Welt wandeln will, um zu lernen, wie Christus war und ist und immer mehr ihn zu verherrlichen, der wird irgendwann Jünger sein. Und das ist die Frage, ob du das willst. Man sagt ja, Liebe ist eine Entscheidung. Und ich würde sagen, ein Leben der Liebe zu Jesus ist also ein,
ein Leben der Liebesentscheidungen, der dauerhaften Liebesentscheidungen. Immer wieder stelle ich mir die Frage, was würde Jesus dazu sagen? Und was hätte Jesus getan? Und wo finde ich die Antwort? Hier in Gottes Wort. Bist du bereit? Wirst du dich immer wieder von der Schrift zur richtigen Entscheidung rufen lassen? Ist die Schrift für dich die höchste Autorität und zugleich sein Liebesbrief an dich? Nun dann, lass uns weitergehen und sehen, was uns noch fehlt, um Jünger zu sein. Punkt D, der muss sein Kreuz tragen und ihm nachfolgen. Vers 27, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Nun, das Kreuz aufnehmen steht für zwei Dinge. Erstens die Verwerfung des Christen durch die Welt, beziehungsweise auch die Verwerfung von Christus durch die Welt. Bis hin zu der Verurteilung zum Tod. Ich erinnere euch, bevor der Heiland das Kreuz aufnahm, hat er vor dem Hohen Rat bekannt, dass er der Sohn Gottes ist. Und vor Pilatus hat er bekannt, dass er der König der Juden sei. Und daraufhin wurde er gegeißelt und verspottet. Und dann wurde ihm dieser Querbalken aufgebunden, den er zum Kreuze trug. Das Wort sein Kreuz meint genau diesen Querbalken, den er durch Jerusalem trug, auf dem er nach seinem Gang durch die Stadt festgenagelt und am Kreuzesstamm hochgezogen wurde. Wer sein Kreuz trägt und aufnimmt, befindet sich in gewisser Weise begleitet durch johlende und spottende Menge auf dem Weg zur Hinrichtung und hat einfach mit der Welt abgeschlossen. Lukas 9, Vers 9, 23. Und das kann hingehen bis zum Märtyrertod. Aber das Aufnehmen, das Tragen des Kreuzes redet vor allem davon, im Vertrauen auf die ewige Zukunft, im Vaterhaus, alle Ablehnung und jeden Spott zu ertragen. Wenn du zu ihm kommst, um Jünger zu werden, solltest du dazu bereit sein und bereit bleiben oder wieder bereit werden. Der zweite Punkt ist die Bedeutung vom Kreuzaufnehmen. Im Römischen Reich wurden die Verurteilten oft dazu gezwungen, diesen Balken aufzunehmen und zu tragen. Und es galt im römischen Recht als Geständnis. Ja, ich habe das verdient. Und es galt als stummes Einverständnis, ja, das römische Recht ist gut und richtig und zuständig und wirksam. Nur wir dürfen die zwei Gedanken nicht miteinander verknüpfen, sondern wir müssen es als zweite Anwendung sehen. Wenn der Herr sein Leben gab für uns, wie viel mehr sind wir schuldig, für ihn unser Leben zu lassen? Wir stimmen dem zu, der Herr ist der Herr über unser Leben und er darf bestimmen, was mit unserem Leben geschieht und wann und wie es beendet wird. Und dabei ist dem Jünger nur eins wichtig, dass er dem Herrn dabei die Ehre gibt. Und ihm zuzustimmen, dass er das Recht hat, das Gewicht deines Kreuzes zu bestimmen. Er legt auf, was du zu tragen hast. Boah, klingt anspruchsvoll, oder? Oh ja, aber ich wiederhole. Willst du da hinkommen, so zu denken, so zu fühlen, so zu leben, ja, eventuell sogar so zu sterben? Nun dann, los, ihm hinterher. Aber du verstehst sicher, dass du dir die Kosten dann nochmals durch den Kopf gehen lassen solltest. Und das ist das, was Jesus auch sagt. Deshalb muss er vorher die Kosten berechnen. Jünger sein ist kein Pappenstiel. Bevor du das angehst, solltest du nachrechnen, ob deine Liebe und Hingabe tief genug ist. Deswegen vergleicht Jesus nun Jüngerschaft also mit zwei höchst anspruchsvollen Aufgaben. Und er sagt in Vers 28, Jüngerschaft gleicht einem Bauprojekt. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Jesus redet hier von dem üblichen Turm in einem Weinberg seiner Zeit. Weinberge waren im Land der Bibel weit verbreitet. Die Trauben und der Wein gehörten nun mal zu den wichtigsten Nahrungsmitteln. Weinberge wurden meist auf einem Hügel oder an einem Berghang angelegt. Üblicherweise wurde um den Weinberg ein Zaun oder eine Mauer gezogen. Und im Weinberg ein Wachturm gebaut, um den Weinberg besser überblicken zu können und zum Beispiel vor wilden Tieren oder Dieben schützen zu können. Meist wurde im Weinberg eine Weingrube, also eine Kelter zum Auspressen der Trauben angelegt. Und so konnten die geernteten Trauben direkt vor Ort weiterverarbeitet werden. Der Turm, von dem der Herr Jesus hier redet, war also ein auf einer hohen Plattform errichteter hölzerner Verschlag für einen Wächter im Weinberg. Und wer von euch hat schon mal ein Haus gebaut? Oder vielleicht nur renoviert? Oder es ein bisschen mitverfolgt, wenn andere das taten? Wenn ja, dann weißt du, Bauen hat immer Überraschungen. Und die Kosten, die können manchmal explodieren. Ein Turm zu bauen, ja, war eigentlich gleichbedeutend damals damit, einen Weinberg anzulegen und bedeutete also, dass man alles andere erstmal in den Hintergrund schieben musste. Alles. Frauchen sagt, ich hätte gern den Garten umgegraben. Tut mir leid, mein Schatz, dieses Jahr Bauprojekt. Geht nicht. Ja? Nicht jeder entschließt sich leicht zu bauen. Viele denken lange nach, wie sie das am besten finanzieren können, aber dabei geht es immer auch um die Frage, habe ich die persönliche Bereitschaft dazu, alles Nötige aufzubringen? Wenn wir in den Urlaub fahren, ja, dann schauen wir immer mal wieder alte Bauwerke und Ruinen an und hören uns gerne Geschichten über vergangene Zeiten an. Aber eine Bauruine, wer wird die besuchen? Ja? Wer schaut sich sowas an oder davon gut reden? Da gibt es nur Spott und Hohn. Ich erinnere an den Flughafen in Berlin. Niemand interessiert das wirklich. Das ist einfach nur traurig, wenn man Zeit und Geld verschwendet und nichts bei rumkommt. Und so ist es auch mit der Jüngerschaft. Bist du nicht bereit, alles Nötige dran zu geben, ist es am Ende traurig. Dann gleicht deine Jüngerschaft dem Flughafen Berlin-Brandenburg. Willst du das? Und Jüngerschaft, sagt der Herr Jesus noch, gleicht auch einem Krieg. Vers 31. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit Zehntausenden entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. Als König Krieg führen. Das ist das Bild, das der Herr Jesus hier malt. Und die Frage ist, was bedeutet das? Nun, es geht um Kampf gegen mögliche Feinde. Der König oder der Kämpfer, der Soldat, der braucht eine Ausrüstung, um dem Feind zu begegnen. Und der Feind ist sehr mächtig. In eigener Kraft kann man ihm nicht widerstehen. Und die Ausrüstung besteht darin, einen starken Feldherrn zu kennen, der die Kraft und Munition gibt. Ein schönes Beispiel finden wir im Buch Chronik, Kapitel 14. Da wird uns dieser König Asa vorgestellt. Wir werden es nicht lesen können, aber ihr könnt es zu Hause lesen. Er hatte ein Heer von 580.000 Mann. Und die feindlichen Kuschiter hatten allerdings 1 Million Krieger. Das war ungefähr das Kräfteverhältnis, wie der Herr es hier gerade schildert. Aber Asa hat aber nicht um Friedensbedingungen gebeten, sondern er hat den Kampf gewonnen, weil er auf Gott vertraut hat.
Schau, wenn es darum ginge, dass die Jünger die Jesu gewinnen könnten, weil sie zahlenmäßig überlegen sind, ja, wenn es damit gemeint wäre, das wäre doch von vornherein sinnlos.
Von hinten bis vorne berichtet uns die Schrift, die Kirchengeschichte und unsere eigene Glaubenserfahrung vom Glaubenskrieg der Kinder Gottes gegen die Welt. Und immer, immer sind sie in der Unterzahl. Immer werden sie in der Unterzahl bleiben, bis der Herr wiederkommt. Es geht eben darum zu erkennen und festzuhalten, dass, ich sag's mal so, ein Einziger mit Gott, hat jemand mal gesagt, ist immer in der Überzahl. Ja? Das gilt es zu erkennen. Es geht darum, ihm zu vertrauen, auch wenn die Überzahl groß ist. Wer nicht bereit ist zu kämpfen und dann auf ihn zu vertrauen, der taugt nicht zur Nachfolge des Herrn. Und das ist es doch, was uns gerade schwerfällt. Entweder sagen wir, das schafft sowieso keiner und wir lehnen uns zurück und sagen, ja, lass mal den Herrn machen, der macht das schon. Klammer auf, und wenn es schief läuft, dann ist es seine Sache, Klammer zu. Oder wir hängen uns rein und tun und machen und werkeln und erwarten Erfolg aus unserer eigenen Stärke. Aber mit aller Kraft kämpfen und dann vor dem übermächtigen Feind keinen Ausweg sehen und dann noch auf ihn zu vertrauen, das liegt uns nicht im Blut. Das fällt uns schwer. Aber genau das ist Jüngerschaft. Genau das.
Und dann seinem Hab und Gut entsagen. Diese knappe, deutliche Aussage, wenn wir die lesen, da müssen wir feststellen, das ist damals wie heute ein Problem. Es gibt viele, die zu ihm kommen, aber nicht, weil sie das sein wollen, was der Herr von ihnen will, sondern weil sie sich was anderes erhofften. Heutzutage nennt man diese Hoffnung das Wohlstandsevangelium. Heutzutage ruft man die Leute und sagt, komm zu Jesus, damit du Ruhe in dein Leben bekommst. Komm zu Jesus, damit du Sinn in dein Leben bekommst. Komm zu Jesus, damit du ein gutes Leben hast. Manche ganz unverblümt sogar, komm zu Jesus, damit du reich wirst. Ja? Jesus will, dass es dir gut geht. Nein, Jesus will, dass du bereit bist, den Wohlstand zu verlassen, mit ihm zu leiden, um ihm nachzufolgen. Um Jünger zu sein, müssen wir das tun. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Und das ist die Frage, die wir uns schon am Anfang gestellt haben. Hier kommt er nochmal aufs Materielle zu sprechen. Ist da irgendwas, Konto, Auto, Haus, Beruf, Erbe, auf was du mehr Vertrauen setzt als auf ihn? Als Jünger musst du diese Einstellung ändern. Und daran werden wir unser Leben lang zu kauen haben. Die Frage ist nur, bist du bereit, wenn nötig, alles fahren zu lassen für ihn? Wenn wir diese Dinge anfangen umzusetzen, werden wir schön langsam brauchbar für ihn sein. Um brauchbar zu sein. Das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Erinnert euch, wir haben öfter schon vom kommenden Reich Gottes gehört. Und so wie die Wunder Jesu ein Zeichen dafür waren, dass er der kommende König ist, so war es dieser Jüngerkreis, der ihm folgte und bei ihm war, damals auch. Es war ein Zeichen, dass er der kommende König ist. Nachfolger Christi sind ein Wunder Gottes und ein Zeichen Gottes, das sagen will, dieses Reich Gottes, das er gepredigt hatte, ist nahe. Und wenn es aufgerichtet ist, wird diese Welt und dieses Reich Satans gerichtet und vernichtet werden. Stellt euch mal diese Erde aus Gottes Sicht vor. Gehen wir mal ein paar tausend Kilometer nach oben, ja, und schauen mal runter. Aus seiner Sicht läuft das Geschäft der Sünde seit nun mehr als 4000 Jahren. Und Gott ist es müde, diese Erde, sie ist ihm fade. Die Zeit ist erfüllt. Und Gott sandte seinen Sohn. Wisst ihr, Gott, auch wenn er seit 4000 Jahren zusieht, wie die Menschen neiden, lügen und morden und ihm ins Angesicht widerstehen, es ist nicht so, dass es ihm nichts ausmacht. Es schmerzt ihn, den Menschen im Bilde Gottes geschaffen, so zu sehen, wie er ist. Und mit dem Sohn, mit diesem Sohn kommt nun endlich moralischer Geschmack, eben Salz auf diese Erde. Aber mit dem Tod Christi wäre das ja auch schon wieder vorbei gewesen, wenn sich auf dieser Erde nichts ändern würde. Und so sollte es durch die Jüngerschaft endlich klar werden, Gott richtet sein Reich auf, ein Reich der Gerechtigkeit sollte es werden. Und dieses Reich der praktischen Gerechtigkeit, nicht nur der zugeschriebenen. Und dieses Reich ist nicht nur ein Reich, in dem die Bürger dieses Reiches die Gerechtigkeit Gottes zugeschrieben bekommen. Doch ja, klar, das ist der Eingang. So kommst du rein in dieses Reich. Aber es sollte auch ein Reich sein, in dem Gottes bzw. Christi Gerechtigkeit gelebt und gezeigt wird. Wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und das auch beschreibt den Wendepunkt in der Geschichte dieser Erde. Es gibt nach Adams Fall endlich wieder Menschen, die Gott im Namen und in der Nachfolge Christi die Ehre geben und Gott gehorchen. Wir reden in der Zeitzählung der westlichen Welt von vor und nach Christus. Nach Christus bedeutet, Menschen zeigen die Gerechtigkeit Christi am eigenen Leib und Leben und predigen dann damit, was Jesus schon gesagt hatte. Das Reich Gottes ist nahe. Und das ist schmackhaft für Gott. So sollte Nachfolge sein. Und in diesem Sinne ist meines Erachtens nach der Begriff Salz für die Erde und Licht für die Welt zu verstehen. Was für Gott schmackhaft ist, ist auch für Menschen, die Gott erwählt hat und berufen will, eine Erhellung, ein Licht. Natürlich, klar. Auch wenn das hier nicht so steht, so wissen wir, dass es in Matthäus 5, 13 bis 16 steht. Ich will sagen, Jesus hat das kommende Reich Gottes verkündet und die Jünger werden darüber hinaus von Jesus auch ausgesandt, um durch Wort und Tat das Kommen der Herrschaft Gottes zu verkündigen und zu bezeugen durch ihr Leben, durch ihre Jüngerschaft. Seit Christi Himmelfahrt haben die Jünger den Auftrag, dieses Werk von Jesus weiterzuführen. Aber Vers 34, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Salz ist sowohl ein Konservierungsmittel als auch ein Geschmacksverstärker. Jesus denkt hier zweifellos in erster Linie an die konservierende Eigenschaft des Salzes. Wenn du etwas in Salz einlegst, ja, dann wird es salzig. Reines Salz kann seinen Geschmack und seine Wirksamkeit nicht verlieren. Aber das Salz aus dem Toten Meer damals ist mit Kalk und anderen Mineralien verunreinigt und es kann einen faden Geschmack bekommen. Und dann wird es eben unbrauchbar. Dann war es lediglich nur noch dafür gut, Fußwege von Unkraut freizuhalten. Es geht also für den Jünger darum, moralisch unverdorben zu sein und zu bleiben. Oder vielleicht erst zu werden. Bitte keinen Dreck in der Lehre und keinen Dreck in dem Leben eines Lernenden, eines Jüngers. Und in dem Sinne gibt es eine Entwicklung im Christentum, genauso wie in deiner persönlichen Nachfolge. Da wirst du reiner und wirksamer und ansteckender oder du wirst kraftloser. Du darfst nicht aufgeben, du darfst nicht fade werden. Du musst dafür kämpfen in deinem kleinen Umfeld, dass dein Leben Salz und Licht ist und bleibt. Es ehrt deinen Herrn und du weißt nicht, wie oder wann Gott es benutzen wird. Als Jünger bist du einfach bereit, so zu werden und so zu bleiben, wie die pure Salzkraft. Würzig und durchdringend. Das ist nur Gott gegeben zu verstehen. Für das Ganze gilt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Was bedeutet das? Man könnte auch sagen, Das Hören dieser Worte befähigt uns zur Jüngerschaft. Das Hören stellt uns aber auch unter Verantwortung. Der Heiland sagt in Johannes 10, 27,
meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Wenn du zu dieser Aussage ein innerliches Ja hast, dann kannst und willst du auch ein Jünger sein. Ich komme zum Schluss. Wer zu Jesus kommt, muss. Wer zu Jesus kommt, muss. Der muss alle menschlichen Bindungen nach hinten stellen. Er muss sein eigenes Leben geringer achten. Er muss sein Kreuz tragen. Er muss ihm nachfolgen. Und deshalb muss er vorher die Kosten berechnen. Dann muss er seinem Hab und Gut entsagen, um ein brauchbarer Jünger zu sein. Der Jünger des Herrn hat den Rest seines Lebens bildlich gesprochen zwei Hauptgeschäfte: bauen und kämpfen. Jüngerschaft gleicht einem Bau- und Instandhaltungsprojekt und Jüngerschaft gleicht einem Krieg. Erinnert ihr euch noch an das Buch Nehemia? Das Volk Gottes, wir haben es vor ein paar Jahren durchgenommen, hatte damals dieselbe Aufgabenstellung. Nehemia 4, Vers 10. Und es geschah von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und ihre andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das er an der Mauer baute. Und die Lastträger trugen ihre Last folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüfte gegürtet. So bauten sie. Später lesen wir auch, dass die Aufgaben geteilt wurden. Manche zückten die Schwerter, manche bauten dann das Haus. Und so haben wir zur heutigen Zeit in der Gemeinde Gottes auch verschiedene Gaben. Wir haben Evangelisten und wir haben Verkündiger, Leute, die für die Verteidigung des Evangeliums und für den Schutz der Seelen arbeiten. Und der Teufel versucht immer wieder, die einen gegen die anderen aufzubringen. Und weiß Gott, es gelingt ihm viel zu oft. Aber die Aufgabe ist, miteinander abgestimmt zu arbeiten, zu bauen und zu kämpfen. Am Reich bzw. im Haus Gottes und für das Evangelium. Nun, egal ob du hier oder dort arbeitest, es klingt so anstrengend und anspruchsvoll. Und damit haben wir genauso wie die Menschenmenge, die ihm da jemand hinterherlief, viele Dinge gehört, die uns abschrecken könnten, Jünger Jesu zu werden. Und wenn auch die Entscheidung nicht impulsiv sein sollte, sondern wohl überlegt, das ist ganz sicher Jesu Botschaft von heute, dann dürfen wir nie zwei Dinge vergessen. Wer in sich schwach ist, aber stark in dem Herrn, der kann diesen Weg gehen. Er ist der beste Lehrer aller Zeiten. Wenn wir uns mit ihm in das Lehrer-Jünger-Verhältnis begeben, wird er uns nicht hängen lassen. Er ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und bei all den Anforderungen, die wir heute gelesen haben, Jünger zu sein, sei am Ende die Frage erlaubt, lohnt sich das überhaupt? Ganz sicher lohnt sich das. Der Nutzen, den wir davon haben, ist weitaus höher als die Kosten. Auch wenn unser Text das heute nicht hergibt. Ein Jünger Jesu ist jemand, der wunderbare Erlebnisse mit ihm macht. Wir haben ein bisschen was von dem heute schon gehört. Jeder wahre Jünger wird es bestätigen. Es lohnt sich in jedem Fall, von ihm zu lernen und ihm zu folgen und von ihm verändert zu werden. Und in Markus 10, Vers 29 bis 30 stellt der Herr Jesus selbst die Kosten-Nutzen-Rechnung der Jüngerschaft auf. Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Und das heißt, Jünger zu sein kostet viel. Aber es lohnt sich schon im Hier und Jetzt. Und es lohnt sich vor allem in Ewigkeit. Hiesiger Lohn ist immer vergänglich, wie diese Welt, in der wir leben. Aber der ewige Lohn ist einfach ewig, unvergänglich. Jetzt bist du dran. Überlege mal. Du setzt vergängliche Kosten ein und bekommst ewigen Lohn. Wird er dein Herr und Meister sein? Ich wünsche jedem, der darüber nachsinnt, eine ehrliche Kostenaufstellung.
und schließe mit den berühmten Worten des AUKA-Missionars Jim Elliot. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was man nicht verlieren kann. Amen.